Hallöchen, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Ich bin heute wieder nicht alleine, ihr habt richtig gezählt, es ist Mittwoch alle zwei Wochen.
Juhu, ich bin wieder dabei.
Genau, Anna ist wieder dabei und wir haben gehört.
Genau, wir haben uns diese Woche für ein Hörbuch entschieden. Und zwar von Marc-Uwe Kling, die Känguru-Rebellion. Und wir haben diesen Anfang schon mal aufgenommen. Und waren uns darüber uneinig, wie es heißt.
Ja. Der Transparenz halber, ich war der Meinung, es heißt die Känguru-Revolution. Und habe dann auch noch gesagt, darum geht es ja in dem gesamten Buch, aber du hast ja vollkommen recht. Die,
es geht um die Rebellion.
Genau, sie rebellieren
gegen die Zustände.
Ich weiß nicht, bist du da auch schon dabei? Also ich habe mich in die Liste eingetragen.
In welche? In die vom Känguru oder von Marc-Uwe?
Der Marc-Uwe hat doch am Ende den Aufruf, jetzt erzähle ich das
ja,
Ende.
Ja, in welche Liste hast du dich eingetragen?
Die von Marc-Uwe tatsächlich, eben mit meinem Underdog. genau, das kann man ja mal vorwegnehmen, wenn man jetzt hier vom Ende spricht, dann macht das keinen Unterschied, sondern das Buch ist immer noch hörenswert. Also,
definitiv.
Weil es gibt keinen roten Faden in der Hinsicht.
Und eigentlich können wir euch auch nicht spoilern, das ist das ganz Gute an dem Buch.
Genau, man kann nicht spoilern, weil, falls ihr schon firm seid mit den
Känguru-Chroniken.
Känguru-Chroniken, dem Känguru-Manifest, der Känguru-Offenbarung, und dann gibt es noch die Känguru-Apokryphen.
Gehört Qualityland eigentlich dazu? Nee, ne?
Nee. Aber es spielt in der gleichen Welt.
Ja, eben.
Spielt im gleichen Universum, weil ja das Känguru zumindest einen kleinen Nebenauftritt quasi in Qualityland hat.
Ich glaube, wir deep-diven da gerade ein bisschen zu doll. Erklär doch erstmal, worum es überhaupt geht.
Also, Marc-Uwe Kling ist Kleinkünstler und Buchautor und so weiter.
Kinderbuchautor.
Nein, ich versuche gerade, mich zurück zu versetzen zum Anfang der Känguru-Chroniken. Mhm. Und wohnt in einer Wohnung irgendwo in Berlin-Kreuzberg. Mhm. Und dann klopft es an seiner Tür und dann steht ein Känguru bei ihm vor der Tür und ist gerade gegenüber eingezogen.
Also, aber wir reden ja jetzt von dem jetzigen Buch.
Richtig, aber
und da wird die ganze Geschichte ja am Anfang nochmal aus Sicht des Kängurus aufgerollt.
Richtig, das ist sehr zu empfehlen, weil das auch sehr über die Denkweise dieses Kängurus aussagt. Und das Känguru, muss man dazu sagen, ist Kommunist.
Und vor allem das Geile ist, man kann die auch unabhängig voneinander hören. Also insbesondere die Känguru-Rebellion kann man unabhängig von den anderen hören, finde ich.
Ja.
Weil, also bei mir ist es schon 10 Jahre her, dass ich das gehört habe.
Bei mir tatsächlich nicht. Ich habe die letztes Jahr alle nochmal gehört, weil mir einfach danach war. Und ich muss sagen, ich habe es dann auch besser verstanden. Aber
ja.
man muss schon dazu sagen, ja, es ist jetzt der neue Teil. Es ist jetzt der vierte. Die Apokryphen sind ja auch, das sind glaube ich so unveröffentlichte Geschichten gewesen, so eine Art Sammlung. Das springt ein bisschen hin und her, wenn ich mich da richtig entsinne. Allerdings, man muss schon so ein bisschen drin sein im Thema, um zu verstehen, wer jetzt die Charaktere sind. Also,
ja, das stimmt. Aber das Känguru hat sich vor 3 Jahren verabschiedet mit, es kommt zurück, wenn wir es am ehesten brauchen. Dass das so schnell ging, ist ganz schön traurig.
Ja, und das ist vielleicht der Punkt, dass das Känguru ist dabei, die Weltrevolution anzuführen, also... wie gesagt, das ist das ist ja Kommunist. Ich bin jetzt in der kommunistischen Theorie. Und zwar die Befreiung der Arbeiterklasse. Das ist ja das oberste Ziel des Kängurus. Und dafür macht es unterschiedliche Aktionen. Und die neueste ist jetzt eben diese Rebellion. Vielleicht erklärst du uns mal, wie die funktioniert.
Oh, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Nein, Spaß. Das Känguru hat entschieden zu rebellieren gegen die Zustände. Und hat Marc-Uwe angesprochen, dass er auch rebellieren soll gegen die Zustände. Und das Ganze soll ein bisschen funktionieren wie ein Schneeballsystem. Und zwar, dass man immer einfach 2 weitere Leute dazu bringt, zu rebellieren gegen die Zustände.
Und diese 2 weiteren bringen dann auch jeweils 2 weitere dazu, zu rebellieren und so weiter. Irgendwann rebellieren wir alle. Und im Grunde genommen geht es ja auch so ein bisschen darum. Ich finde gerade, ich weiß nicht, inwiefern du das noch vor Augen hast, aber ich habe es noch vor Augen. Ich finde, es ist politischer geworden. deutlich.
Viel mehr als früher.
Genau. Also
aber es gibt auch viel mehr, wo man wesentlich politischer sein kann. Ich meine, was war denn vor 10, 15 Jahren? Da ist nicht viel passiert.
Richtig. Wobei man auch dazu sagen muss, sowohl die Känguru-Chronik als auch das Känguru-Manifest, die beiden etwas älteren Teile, waren auch sehr politisch. Nur noch ein bisschen mehr, also das Känguru-Manifest, da geht es um den Aufstieg der Fortschrittspartei. Und wenn man das jetzt in einer Retrospektive, ich will dieses Wort immer verwenden und dann fällt mir, während ich Retro sage, auf, dass ich gar nicht aussprechen kann. In der Retrospektive fällt einem dann auf, wie aktuell das ist und vor allem, das ist in der Zeit entstanden, als die AfD gegründet wurde, als eurokritische Partei und so weiter. Ja. Und wie weit Marc-Uwe da in die Zukunft geblickt hat, weil er ziemlich viel vorausgesehen hat. Und da muss man dann halt auch einfach sagen, und das ist, glaube ich, die große Stärke dieser Bücher, um das vorne ranzustellen, die sind, finde ich, analytisch extrem stark geschrieben.
Ja. Und ich finde sie auch sehr tatsächlich ein bisschen aus unterschiedlichsten Perspektiven geschrieben. Also es wird sich jetzt nicht, natürlich ist es ein bisschen eine linkspolitischere Ecke, aber es wird sich ja auch über zum Beispiel Habeck lustig gemacht oder über Merz und diverse andere Politiker. Wenig über die, obwohl auch über die SPD tatsächlich.
Es wird sich viel.
Es wird sich eigentlich viel über alle lustig gemacht, aber das finde ich über, so
über
positiv
eine,
anzunehmen.
Über eine Partei wird sich tatsächlich nicht lustig gemacht.
Die Linke, ja. Oder?
Ja. Und da muss man dann halt fragen, entweder weil Marc-Uwe Kling selber glühender Anhänger dieser Partei ist, was ich tatsächlich nicht glaube.
Glaube ich auch nicht.
Also nicht glühender Anhänger. Weil ich will jetzt nicht darüber.
Vielleicht Sympathisant.
Nicht darüber mutmaßen, wer wen wählt und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man dieser politischen Einstellung folgt, die Linke die einzige ist, die keinen Angriffspunkt in der Hinsicht bietet. Aber nicht, weil ich jetzt hier Werbung machen möchte oder so, um Gottes Willen. Sondern weil die Punkte, die er anbringt, da geht es ja ganz viel um Regierung und Verantwortung und so weiter. Und die Linke ist dann einfach die einzige Partei, die bundesweit noch nicht in der Regierungsverantwortung war. Mhm. Und im Gegensatz zur AfD auch eine ist, die nicht den Karren vor die Wand fahren würde. Ja. Ich schweife ab. Du wolltest irgendwas anderes aufmachen.
Wir können ja jetzt erstmal von den politischen Dingen ein bisschen wegkommen.
Ja.
Und zwar, wie würdest du denn die Känguru-Rebellion in drei Worten beschreiben?
Ich überlege wieder.
Das kann sich wieder um Stunden handeln.
Ich muss nachdenken. Lustig?
Ja, hätte ich auch gesagt.
Unterhaltsam? Mhm. Und dann möchte ich eine Wortgruppe nehmen.
Na gut.
Regt zum Nachdenken an. Über Mensch und Umwelt.
Ja.
Nein, genau. Also.
Ja, nein, definitiv.
Das ist das, was da am Ende bei rumkommt. Also,
ja.
Wir haben es ja angesprochen, es ist ultrapolitisch und am Anfang dachte ich, boah, das stimmt alles, aber es ist mir zu viel Theorie. Es ist mir zu wenig Unterhaltung. Und dann habe ich überlegt, was für ein luxusverwöhntes Arschloch ich eigentlich bin.
Aber das Ding ist, ich finde, über das Buch hinweg, also am Anfang war es stark politisch, dann wurde es aber sehr humorvoll politisch. Also einfach wirklich Satire. Und da war es aber nicht so, da waren die Themen manchmal nicht so tief. Also zum Beispiel die Märzwitze mochte ich sehr, sehr gerne. War, finde ich, ein sehr gutes Kapitel, glaube ich. Oder es ging ja über ein paar Kapitel immer mal wieder, aber es gibt ein Kapitel, wo das wirklich sehr stark aufgetreten ist. Und es war auch einfach witzig. Also es war jetzt nicht mal unbedingt tief politisch, dass man da im Geschehen drin sein müsste, um das zu verstehen, fand ich.
Ja, aber ich würde schon sagen, dass es ein hochpolitisches Buch ist. Also die Kernthemen, die er aufmacht, ist tatsächlich die Umverteilungsdebatte. Und die Klimakrise.
Ja.
Und da sind, das Känguru spricht gerne in Gleichnissen und vergleicht sich dabei auch häufiger mal mit Jesus. Und da sind auch wirklich ein paar Dinge dabei, wenn man das so runtergebrochen. Es gibt diese alte Stelle, stell dir vor, also das ist jetzt frei zitiert aus der Känguru-Rebellion. stell dir vor, du wohnst in einer Stadt und die wird von einem Drachen angegriffen. Und dann hast du da deinen Ritter und den schickst du vors Tor. Aber dem Ritter wird die linke Hand auf den Rücken gebunden. Für ein Kettenhemd ist kein Geld da. Und statt einem Schwert kriegt er nur einen Mozzarella-Stick.
Ja, reicht das nicht.
Und von da hinten kommen die Orks und der Drache speit Feuer. Und aber die Leute aus dem Magistrat sagen, wir müssen sparen. Und deswegen ist der Ritter so schlecht ausgerüstet und so weiter. Und das kann man 1:1 anwenden und man lacht da im ersten Moment drüber. Und ich finde es so, weil du hast es ja beim Hören so mit den Publikumsreaktionen so, die lachen, ja, weil es lustig ist. Weil es lustig ist, weil es so, das ist etwas, das war die, also nicht die Erkenntnis, die ich hatte, aber man lacht dort drüber. Man lacht, weil es so bescheuert ist. Aber das ist der Spiegel der Gesellschaft, der einem da eigentlich vorgehalten wird.
Darf ich mal was dazu sagen?
Ja.
Zu diesen Einspielern mit dem Lachen. Ich fand es ganz schlimm. Also gerade insbesondere am Anfang, ich konnte mich da gar nicht drauf einlassen. Ich hasse das, auch in Fernsehformaten, wenn da so ein Lachen oder so ein Klatschen eingespielt wird. Ich fand es aber, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt und dann fand ich es auch lustig.
Aber er spielt es, das ist ja nicht eingespielt.
Ich weiß.
Er liest es ja, glaube ich, wirklich live.
Es ist ja mit aufgenommen.
Ja, er liest ja live.
Wir waren ja selber mal bei so einer TV-Aufzeichnung vor zig Jahren. Bei RTL waren wir. Mit der Schule.
Ach ja, bei...
Und das war ganz grässlich, wo die dann so, naja, du musst jetzt aber nochmal anders klatschen und klatscht man nochmal lauter, macht man nochmal das. Und das hat mir auch manchmal das Gefühl gegeben, weil die Einklatscher doch waren dieselben an manchen Stellen. Es war genau 1:1 das Gleiche. Und ich hasse das.
Echt?
Ja.
Das habe ich nicht so wahrgenommen.
Finde ich, also sowas irritiert mich dann auch einfach.
Also weil ich mag das nicht. Manche Stellen waren ja auch so, da hat nur eine Person gelacht oder sowas. Deswegen dachte ich, okay, das ist live eingelesen.
Ja, ich glaube, sie haben es auch sicherlich live eingelesen. Mehr, also ich kann mir vorstellen, dass sie es mehrfach gemacht haben und dann immer die schönsten Lacher oder Klatscher irgendwie mit eingespielt haben. Aber es gab wirklich, manchmal hat sich das einfach repeated und das fand ich so ein bisschen... Sowas mag ich nicht.
Ich weiß nicht, ich blende sowas aus, aber ich bin ja auch so ein Sitcom-Gucker, der hat diese Lacher im Hintergrund. Ich höre das halt nicht.
Ich habe ja jahrelang diese Aufzeichnung von Dieter Nuhr, waren ja bei uns im Theater. Und da haben die das nämlich auch gemacht mit diesem Klatschen. Und dann kommt da jemand so am Anfang, der das so animiert und so.
Ich kann aber der, das nicht. Der große Unterschied zwischen Marc-Uwe Kling und Dieter Nuhr ist ja, dass Dieter Nuhr einfach nicht witzig ist.
Ja.
Und er dann dementsprechend, er braucht das. Aber um da nochmal zurückzukommen, ich habe die Känguru-Koning als so was Lustiges kennengelernt. Hm. Was Lustiges, wo man halt drüber lacht und das Känguru ist halt frech. Und dann dort gibt es zum Beispiel eine Geschichte, da treffen sich Marc-Uwe und das Känguru am Alexanderplatz und überlegen, was sie so den ganzen Tag machen. Und das Känguru schließt dann mit fremden Schlössern, mit Schlössern fremde Fahrräder an. Und dann setzen sie sich in einem Café gegenüber und gucken zu.
Oh, ich fand, da gab es ja ein sehr ähnliches Beispiel jetzt in der Känguru-Rebellion mit den Autos und den Garagen.
Genau, aber da
war... Oh, das fand ich toll.
Aber da war ja wieder ein politisches Ding dabei.
Ja, das stimmt.
Aber das zeigt es ja auf, weil es ist fast in jedem Kapitel lustig.
Kurz
nicht lustig,
zur Erklärung
politisch, Entschuldigung.
Dazu.
Ja.
Bei den Autos ging es darum, dass das Känguru mit alten weißen Männern diskutiert hat über E-Autos. Und dann hat es ihnen 100 Euro angeboten, sich in eine Garage mit einem E-Auto zu setzen oder in eine Garage mit einem laufenden Verbrenner. Und es haben sich sage und schreibe alle für das E-Auto entschieden am Ende. Und das war irgendwie eine ganz spannende Anekdote, finde ich, weil man den Menschen auch einfach mal den Spiegel vorgehalten hat.
Ja, und das passiert ja in jedem dieser Geschichten.
Ja.
Also was ich schön fand, als es darum ging, also was ja auch eine Debatte ist, die häufig geführt wird, die auch aktuell immer wieder geführt wird, ist ja die, wo es darum geht, wo der Staat sinnlos viel Geld ausgibt, ob es jetzt für die Arbeitslosen ist oder für die Steuerhinterziehung. Und ich finde es vollkommen okay, dass man da unterschiedlicher Meinung ist und da auch drüber diskutiert, das ist auch wichtig. Aber ich fand da diesen Spruch so passend, dass wenn man das runterrechnet, ist der Betrug am Bürgergeld ist ein Snickers pro Monat, pro Person und Steuerhinterziehung ist die halbe Miete.
Ja.
so, das wird sich ja auf diese Statistik beziehen. Und was man da auch sagen muss, dieses Buch ist verdammt gut recherchiert.
Ja, das stimmt. Und vor allem auch auf vielen Themen sehr, sehr gut recherchiert. Was ich sehr mochte stilistisch, ist, dass das Känguru mehr eigene Kapitel bekommen hat. Also auch Kapitel aus der eigenen Sicht geschrieben hat. Fand ich irgendwie spannend. Das war früher nicht so ganz.
Spoilerwarnung. Das hatte ja einen Grund, warum das Känguru Kapitel aus der eigenen Sicht schreiben durfte. Aber
die Spoilerwarnung danach war jetzt auch ein bisschen zu spät.
Das ist auch nicht, ja. Aber liest oder hört es selber, wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung. Und wie gesagt, ich finde ich finde es beeindruckend. Und das ist ja auch etwas, was sich in den ersten Werken durchgezogen hat. Wobei in der Känguru-Chronik und auch im Manifest wurden eher alte Sachen nochmal aufgegriffen. Da ging es dann viel um Hegel, um Sartre oder so, keine Ahnung. Dafür ist es
alte politische Themen.
Ja, wobei aber eher politische Theorie und gesellschaftliche Theorie.
Ja, und ja, wie gesagt, weil es damals ja aber auch nicht so viele Dinge gab, die man hätte kritisieren können. Also zumindest nicht so viele Themen auch, über die man hätte sprechen können, glaube ich.
Ich glaube schon, weil die Themen, über die wir jetzt sprechen, das sind die gleichen, die es schon vor 10, 15, 20, 30, 40 Jahren gab.
Ja, aber das Verständnis in der Gesellschaft ist, glaube ich, ein ganz anderes.
Genau. Und was man halt auch sagen muss, wo uns das Buch, wie gesagt, finde ich, den Spiegel vorhält, ist, dass es schien nötig, darüber zu reden und über sowas zu sprechen. Und ich finde es spannend, welche Auswirkungen dieses Buch hat. Und da muss man halt sagen, leider sind Bücher keine Massenmedien mehr.
Ja.
Weil dieses Buch hätte Potenzial, etwas loszutreten.
Worüber wir uns ja auch in der Schule ganz oft, also über die Schule unterhalten haben, dass in der Schule eigentlich Bücher teilweise wirklich alte Sachen beigebracht werden, was auch gut ist, aber nicht nur. Man müsste mal aktuelle Lektüre lesen. Und das zum Beispiel, finde ich, wäre was man auch einbringen könnte, damit man auch Schülern mal so eigenes Denken ein bisschen vermittelt.
Genau, und hinterfragen, und zwar jetzt nicht dieses Querdenker hinterfragen, aber was man halt sieht, ist, in diesem Buch geht es, wie gesagt, die großen politischen Themen, die angesprochen werden, sind konsequent Klimawandel oder die Klimakatastrophe, das ist...
Der Mensch und die Umwelt.
Genau, der Mensch und die Umwelt, aber die Klimakatastrophe, das ist eine existenzielle Krise. Und das weißt du, das weiß ich, das weiß jeder. Das wissen die 10 Leute, die da in diesem Beispiel in dieser Garage sitzen und sich nicht von einem Diesel oder Verbrenner voll dampfen lassen wollen. Und auch die Frage, warum machen wir es in echt? Ja, warum? Und es wird immer wieder mit dem Finger in die Wunde gelegt. Ja, dahinter stecken große Konzerne und so weiter und die Medien stecken dahinter. Und nicht die Medien im Sinne von die Medienhäuser, sondern irgendwelche Milliardäre, die sich Medien kaufen.
Ja, natürlich.
So, und wenn man...
Wurde doch auch aufgegriffen mit der Bild am Ende, oder?
Ja, natürlich. Ja. Dass die Bild oder der Springer Verlag wurde von irgendeinem so einem großen Ölkonzern oder jemand, der in fossilen Energien wirtschaftet. So. Ja, natürlich. Ja. Natürlich, wenn sich irgendwelche Politiker hinstellen, wie hier der FDP-Politiker, der da als Beispiel genommen wurde, Frank Schäffler, und sagt, er ist Klimaskeptiker oder Klimawandelskeptiker. Bro, da gibt es keine Skeptik dran. Das ist Fakt. Ich habe ja da vor ein paar Wochen im Zuge drüber geredet. So, und das ist Fakt. Und auch diese Technologieoffenheit. Ich habe dieses Buch gehört und ich war wütend. Und es ist halt so, mittlerweile entziehe ich mich oft politischen Dingen. Ich kann die heute schon nicht mehr gucken, weil ich finde es nicht mehr witzig. Ich kann darüber nicht lachen. Und genau dieses Gefühl hatte ich am Anfang dieses Buches und dachte, boah, nee, das ist mir jetzt zu schwer, das ist mir jetzt zu politisch. Und genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt, aber genau da war ich ja dann auch wieder in meinem Gedanken, was bin ich denn für ein luxusverwöhntes Arschloch, dass ich sage, nee, das ist mir jetzt zu schwer, ich möchte mir darüber keine Gedanken machen. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Das zeigt einfach nur, dass man so gesellschaftlich unter dem Schleifstein, unter dem Mühlstein schön zermahlen wurde, dass man sagt, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Boah, schon wieder Reichensteuer, schon wieder Klimawandel. Ja, die Milliardäre, die muss man das... Ja, wenn man sich machtlos fühlt, weil es passiert so viel Scheiße und es geht mir nicht darum, dass man Reichtum verbietet oder so. Aber da wurde auch dieses Smaug-Beispiel genannt. Der Drache aus der Hobbit. Kannst du dich da noch dran erinnern? Es ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich das schon auf Instagram von
Marco... Also das Beispiel, ja, aber ich kenne ja Der Hobbit nicht.
Das ist der, dieser Drache hat Zwergen Gold geklaut. Also der hat die enteignet quasi. Nein, die Zwerge im Herr der Ringe-Universum haben in so einem Berg gewohnt, dem einsamen Berg Erebor. Und haben dort Gold geschürft, ganz viel Gold. Und das haben die dann gehortet und dann kam irgendwann der Drache Smaug, ein Feuerdrache aus dem Norden, und hat die angegriffen und lag dann dort auf diesem Gold. Und wenn man sich das in dem Film anguckt, dann ist es eine riesige Kammer.
Ja.
Eine riesige Kammer, also so ein Berg voll Gold. Und Smaug ist irgendwie die zweitreichste fiktive Persönlichkeit.
Mhm.
Und hat 50 Milliarden.
Mhm.
Und damit hat er...
Ach so, dieses Beispiel.
Genau.
Ja,
und damit hat er nur einen Bruchteil von dem, was Elon Musk besitzt.
Ja.
Und
ja, generell die ganzen Tech-Unternehmer auch. Also Meta und Co. ist ja,
ja
crazy.
Ja. Und ich finde es dann so krass, wenn man sich das mal so verbildlicht. Dieser Drache lebt auf einem fucking Berg für Gold.
Ja.
Das ist mehr Gold, als er je ausgeben könnte. Und wir haben einfach auf der Erde Leute, die haben 8-mal so viel. Und auch dort, ich möchte nochmal aus diesem Buch zitieren, was ist der Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde?
Eine Menge Nullen.
Nein, 1 Milliarde.
Ja.
Weil 1 Milliarde sind 1000 Millionen.
Ja.
So. Also 1 Million ist ein Promille einer ja. Milliarde.
Ja.
Wenn man das sich das mal so vor Augen führt, worüber wir diskutieren gesellschaftlich. Entschuldigung, ich glaube, ich habe jetzt 3 Minuten durchgeredet, aber ich bin auch wütend. Ich bin richtig wütend.
Kleiner Monolog von Philipp an der Stelle. Ist auch schön, dass wir haben uns das wirklich aufbehalten mit dem Buch, dass wir uns erst darüber unterhalten, wenn wir es beide zu Ende gehört haben, das erste Mal in diesem Podcast, damit wir uns vorher nicht ausgetauscht haben. Und ich finde es total spannend. Nein, aber ich finde auch die Beispiele, die aufgemacht werden, einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr nahbar. Also selbst wenn man jetzt zum Beispiel diesen Drachen nicht kennt, versteht man die Beispiele ja trotzdem.
Ja.
Und das fand ich so schön. Und ich finde auch tatsächlich diesen Podcast, der sich durch dieses ganze Buch irgendwie zieht, von Hertha, finde ich auch sehr spannend. Die Hertha-Jokes am Anfang haben mich auch wirklich belustigt. Die waren einfach gut. Und vor allem dafür, dass die ja auch schon das Buch ja auch vor einer Weile geschrieben wurde, ist es immer noch top aktuell.
Das kann nicht vorne, also das muss irgendwann letztes Jahr im September, ja, Oktober entstanden
ja,
sein.
Ja, ja, aber es ist ja trotzdem schon ein halbes Jahr her und Politik zum Beispiel verändert sich ja sehr schnell. Das und Hertha hätte ja jetzt auch gut sein können. Aber
ja, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass Hertha nicht plötzlich gut wird.
Absteigt. Noch weiter. Wir können ja jetzt in der dritten Liga spielen. Mit dem größten Stadion. Entschuldigung.
Das ist wirklich erstens nicht witzig und zweitens sind es. Weißt du, der Transparenz halber, wir nehmen jetzt Sonntag Vormittag auf. Hertha spielt in exakt 2,5 Stunden gegen Düsseldorf in Düsseldorf.
Ja.
Ich finde es ganz schön krass, dass du nach so einem glorreichen Sieg wie am Wochenende jetzt so auf Hertha rumhast.
Wir werden sehen.
So, mal gucken, wie schlecht das gealtert ist.
Letzte Woche war schlecht. Du kannst froh sein, dass du nicht da warst. Naja, auf jeden Fall... hörst du das lieber oder liest du es lieber? Ich habe tatsächlich alles vom Känguru nur gehört, glaube ich. Und ich glaube, ich würde es auch nicht lesen.
Ich habe es gelesen.
Weil ich mag einfach, wie Marc-Uwe das einliest.
Ja, gehe ich mit. Ich habe, es gibt so von Reklam, für dich zur Erklärung, Reklam ist das, was langweilige Leute wie ich lesen.
Ich weiß, die gelben Bücher, die niemand anfasst, außer du.
Gelbe Bücher, die niemand anfasst, außer Leute wie ich. Und da gibt es so...
Wenn ihr Philipp mal in der Buchhandlung sucht, dann da.
Und da gibt es so eine Sammlung, das Beste vom Känguru mäßig, sondern so eine Art Best-of-Album. Aha. Und das habe ich neulich gelesen tatsächlich.
Hast du das gekauft?
Und es wurde mir geschenkt. Und
ich möchte es auch lesen.
Ja, es ist sogar irgendwo hier. So, jedenfalls sehr unterhaltsam. Und da sind so die ersten 3 Bücher, also Chroniken, Manifest und Offenbarung, wird dort aufgegriffen. Und ich habe es innerhalb einer etwas längeren Zugfahrt durchgelesen und fand es eigentlich ganz interessant. Mhm. Aber diese Reklambücher, muss man auch sagen, die lesen sich halt sehr schnell weg.
Die sind auch so kleine Heftchen.
Genau, die sind halt dünn und klein und schnell.
Und floppy. Das mag ich sehr gerne.
Als ich nämlich Emilia Galotti gelesen, Entschuldigung.
Wir schweifen ab.
Ja. Ich wollte mich noch als Literaturarschloch outen.
Wir haben ja jetzt ganz schön viel über gute Sachen geredet. Fandest du auch was schlecht an dem Buch, aka Hörbuch? Oder Dinge, wo du sagst, sie haben nicht so gut funktioniert?
Ich hätte mir ab und zu sowas wie im Dunkelrestaurant gewünscht.
Ja, einfach mal was Leichtes.
Einfach mal was Leichtes. Also diese Dunkelrestaurant-Geschichte aus den Känguru-Chroniken, so das hat am Ende kam es ab und zu mal. Mhm. So was lustig Leichtes. Aber das hat mir ein bisschen gefehlt.
Ich finde auch, dass das Buch zum Ende hin schöner war. Also so vom ganzen Gesamtkonstrukt. Ich fand es am Anfang sehr schwer, auch dieses wieder reinkommen und erstmal sich dafür öffnen. Weil ich finde, das ist immer gerade bei so politischen Themen schwierig, da erstmal reinzukommen zu Beginn. Aber ich finde, zum Ende hin war es ausgeglichener auch in sich. Also so die Leichtigkeit kam ein bisschen wieder, die am Anfang des Buchs nicht unbedingt da war, fand ich.
Ich hatte das Gefühl, und ich kann es total nachvollziehen, da musste was raus.
Ja.
Und
ich meine, da war 3 Jahre nichts, was rauskam.
Ja, nicht mal das, ja, sondern also so, wenn man sich mal anguckt, vor, naja, 2 Jahren, wo wir da nur auf, wenn man jetzt wirklich nur Deutschland betrachtet, wo wir dort standen, oder 3 Jahre, und wo wir jetzt sind, da hat sich so viel verändert. Alleine was zum Beispiel Friedrich Merz in dem letzten Jahr an Scheiße fabriziert hat, was diese Regierung an Scheiße fabriziert hat.
Ja.
Und da reicht es, also gegen die Zustände rebellieren ist...
Das reicht schon gar nicht mehr.
Das
ist das Bare Minimum.
Ja, also und damit meine ich nicht, geht auf die Barrikaden und die Häuser müssen brennen. Aber wir sind so am Arsch mit dieser Regierung. Also das wird,
und das erst nach einem Jahr.
Und es wird nur noch schlimmer. Und das liegt nicht daran, dass eine CDU regiert. Das hatten wir unter Merkel und da ging es uns verhältnismäßig okay. Ja. Sondern es liegt daran, und das, finde ich, wird in diesem Buch wunderbar gezeigt. Wir befinden uns auf dem Weg in einen Faschismus, der auch noch wirtschaftlich liberal ist.
Ja, es wird auch einfach mal offen und ehrlich kommuniziert, was die CDU eigentlich ist.
Eine rechte Partei.
Ja.
Es ist eine fucking rechte Partei.
Und vor allen Dingen auch, die öffnen so ein bisschen die Tür für die AfD. Und das ist das Problem.
Sie öffnen die Tür für die AfD. Der Neoliberalismus öffnet die Tür für die AfD. Und das muss man halt auch so einfach sagen. Und das wird in diesem Buch wunderbar aufgegriffen. Der einfachste Weg gegen Faschismus ist ein funktionierender Sozialstaat. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwelchen Leuten Geld in den Arsch zu pumpen oder so. Oder jetzt hier die Planwirtschaft einzuführen. Sondern es geht wirklich um Grundsicherung, es geht um faire Löhne und es geht darum, ich habe jetzt irgendwo, also wenn man sich jetzt diese Spritpreise anguckt und dann mal in so Kommentarspalten geht.
Ja.
Ist ein Fehler.
Tief durchatmen vorher, bevor ihr das macht, atmet einmal ganz tief. Aber da schreiben Leute, ein.
Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, ich habe mittlerweile das Gefühl, ich fahre nur noch zur Arbeit, damit ich es mir leisten kann, am nächsten Tag zur Arbeit zu fahren.
Und das ist so.
Und das ist so, genau. Und
also gerade auch für Leute in strukturell schwächer gestellten Regionen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen, auch in Bayern wahrscheinlich, auf dem Land, also in ländlicheren Regionen, genau, darum geht
es
ja einfach.
Musst es nicht,
also wenn du nicht in der Großstadt wohnst, bist du halt aufs Auto angewiesen.
Also wir können ja so transparent sein und sagen, wir wohnen in Berlin.
Ja.
Wir laufen nicht lange bis zum S-Bahnhof, wir laufen nicht lange bis zur Bushaltestelle, wir laufen nicht lange zur U-Bahn.
Ja.
So, jetzt kann man sich erschließen, dass wir in West-Berlin wohnen, weil wir nicht lange zur Straße.
Weil wir eine U-Bahn haben.
Nee, weil wir sehr lange zur Straßenbahn laufen.
Ja, aber, also wir laufen sehr lange zur Straßenbahn.
Aber im Prinzip sind wir gut an... Also was heißt im Prinzip, wir sind top
angebunden. Wir sind gut angebunden, sind ja, gut okay. Angebunden
und nicht aufs Auto angewiesen. Und auch Leute, die im Speckgürtel wohnen, denen geht das so. Aber sobald du auf dem Land wohnst und jeden Tag, wenn du nur 50 Kilometer pendeln musst, also zur Arbeit und wieder zurück, das ist so ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde Fahrtweg in etwa.
Außer du bist in Berlin, dann ist es 2 Stunden Fahrtweg.
Ja, dann musst du schon von A nach B. Da kannst du auch die S-Bahn nehmen.
Ja, eben, sonst kommt das Gleiche. So, und ob du da noch eine halbe Stunde wartest oder nicht.
Genau. Und dann kann man das mal hochrechnen, dann sind es 100 Kilometer hin und zurück. Und ein Auto verbraucht, sagen wir mal, im Schnitt dann 7,5 Liter.
Ja.
Das sind 15 Euro.
Ja.
So, wenn du Mindestlohn kriegst, arbeitest du 1 Stunde umsonst.
Ja.
Abzüglich Steuern, 1,5 Stunden umsonst.
Ja.
Keine Ahnung. Aber
also das, ja, eben. Also in strukturell schwächeren Regionen und vor allen Dingen auch, wo die Infrastruktur schlechter ist.
Ja.
Ich habe ja in Cottbus gewohnt und du bist halt aufs Auto angewiesen. Also ab einer gewissen Grenze. Und manche Leute fahren da echt von Cottbus nach Berlin jeden Tag 1,5 Stunden zur Arbeit. Jeden Tag. 150 Kilometer.
Ja, dann kannst du dich...
Ganz ehrlich, da arbeitest du, um mit dem Auto zu fahren. Und mehr nicht.
Ja.
Und das ist so, also, naja. Aber um von diesem Thema abzukommen. Wir haben uns, glaube ich, genug über Spritpreise unterhalten. Da habe ich noch eine ganz spannende Frage. Und zwar... denkst du, wir brauchen mehr Satire wie die von Marc-Uwe Kling und denkst du, dass die auch tatsächlich was verändern kann? Ja. Ich habe Philipp die Fragen heute vorher nicht gesagt und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er erstmal Zeit braucht, um sich darauf vorzubereiten.
Ja, das stimmt. Wir brauchen mehr solche Satiriker.
Aber denkst du, das bringt was?
Nein. Aus einem ganz anderen Grund, aber weil die Leute lachen. Über Sachen, die nicht zum Lachen sind. Und in dem Buch gibt es auch einen Verweis dann irgendwann auf Orwell und 1984, ist es, glaube ich. Und es gibt diese Geschichten schon alle. Und Orwell ist Weltliteratur.
Mhm.
Und das ist ja das, was ich, glaube ich, neulich schon mal aufgegriffen habe. Entweder in irgendeiner Folge oder keine Ahnung, ich mag dieses Beispiel total gerne. Die Leute gucken Star Wars und wählen Trump oder die AfD. Die Leute gucken Indiana Jones und wählen die AfD oder Trump oder andere rechte Arschlöcher. Hm. Die Leute lesen Harry Potter, auch wenn J.K. Rowling auch problematisch ist. Aber die Leute lesen Harry Potter, gucken Harry Potter und wählen trotzdem Faschisten. Wenn 40% oder 30% der Leute AfD wählen, dann haben ein paar von denen Harry Potter gelesen.
Viel einfacher, die Leute gehen einfach irgendwo essen. Egal wo. Also alle. Du gehst zum Italiener und wählst die AfD.
Achso, ja.
Ja,
das,
hallo.
Das ist eh nochmal die Doppelmoral. Und es gibt ja auch welche, die gut fürs System sind. Sowas, ne? Also das ist ja der gute Ausländer dann.
Na, du weißt doch, die man kennt, die mag man ja.
Genau, die man kennt, die mag man. Aber was mich viel mehr stört, man sieht in diesen ganzen fiktiven Beispielen, die ich jetzt aufgemacht habe, wohin dieser Totalitarismus, dieser Nationalismus, dieser Faschismus führt. So, Voldemort ist ja nicht der Gute.
Hm.
Darth Vader ist nicht der Gute.
Ja.
Die Nazis in Indiana Jones sind eben die Nazis. So, und das sind nicht die Guten.
Ja.
Und trotzdem wählt man das. Trotzdem wählen die Leute das Imperium. Und ich finde, das finde ich so erschreckend, weil ich frage mich, was die Leute lernen. Also klar, Leute, die eh rechtsradikal sind, die AfD lesen, die werden jetzt nicht Marc-Uwe Kling hören.
Nee.
Und sich damit beschäftigen. Aber dieses Buch erreicht auch Leute aus der bürgerlichen Mitte. Und da muss man einfach sagen, ja, rebelliert gegen die Zustände.
Und das Ding ist, was man abschließend dazu sagen kann in meinen Augen, wie bei jedem politischen Thema, es mangelt in diesem Land an Bildung.
Natürlich.
Und zwar massivst.
Natürlich mangelt es
an. Und das ist das Problem.
Aber der mündige Bürger ist das größte Problem für dieses System.
Ja.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Zum Buch oder eine politische Frage?
Beides.
Weil wir jetzt sehr abgeschliffen sind.
Beides. Aber ich finde, man muss politisch über dieses Buch reden.
Ja, das stimmt. Das ist schwierig, da unpolitisch drüber zu reden.
Wir haben ja beide unterschiedliche politische Auffassungen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
Teilweise unterschiedlich politische Auffassungen.
Ja.
Nicht grundsätzlich, würde ich sagen.
Nein, aber durchaus.
Ja.
Ich wollte diesen Spannungsbogen jetzt aufbauen.
Ah,
wir sind
okay,
politisch.
Wir sind politisch komplett gegensätzlich.
Genau. Wir sind politisch ja auf gänzlich anderen Polen unterwegs. Eigentlich streiten wir privat nur. Wir sind auch keine Freunde außerhalb dieses Podcasts.
Nee, wir können uns eigentlich nicht leiden. Ja,
wir setzen uns immer nur alle 2 Wochen zusammen. Sonst, also wir haben auch über dieses Buch vorher nicht geredet, weil wir privat einfach nicht miteinander sprechen. Das muss man dazu sagen.
Ja.
Nein.
Ich glaube, das fanden wir jetzt lustiger als die Zuhörer.
Ja, so. Die Zuhörer denken sich, ach so, wenn es funktioniert. Aber krass, dass sie dann so vernünftig im Podcast miteinander, dass sie sich so gut kennen. Also ist ja,
wir unterhalten uns vernünftig. Okay, bitte.
Also, hat es, das 2 Fragen. Hat es was verändert? Also nicht bist du jetzt auf Linie, sondern denkst du jetzt über manche Sachen anders, weil für mich, ich dachte mir so, ja, weiß ich. Oder ich dachte mir, ach krass, so schlimm ist es.
Ja.
So, aber hat es irgendwas verändert?
Nö, wusste ich ja vorher schon. Also bei vielen Dingen. Ich muss sagen, mit so erneuerbaren Energien setze ich mich zum Beispiel jetzt nicht so großartig auseinander. Ich finde es prinzipiell aber positiv. Da habe ich natürlich was Neues dazugelernt. Aber prinzipiell an der Einstellung hat es nichts Tiefgehendes verändert. Das hat, glaube ich, an vielen Punkten nochmal zum Denken angeregt.
Und ich war ja bereit, mit Fackeln und Mistgabeln des Kanzleramts, oh Gott, nee, das könnte jetzt für den Verfassungsschutz, metaphorisch wäre ich bereit, durch meinen Gang zur Wahlkabine mit Fackeln und Mistgabeln
metaphorisch, natürlich nur
Im Kanzleramt zu rebellieren. Nee, also ich finde
also du wärst down dafür, auf die Straße zu gehen.
Ich werde down dafür, auf die Straße zu gehen. Nicht mal auf die Straße zu gehen, sondern ich werde, also ich finde, man muss nicht nur auf die Straße gehen, um gegen die Zustände zu rebellieren, sondern es reicht ja, wenn man halt sagt, ich finde das scheiße und irgendwie dafür laut ist. Sei es im Internet, sei es im Gespräch. Also
alleine schon im privaten Gespräch mit anderen Menschen.
Das habe ich ja zu dir gesagt, dass ich werde mich gegenüber Faschos nicht zurückhaltend äußern.
Ja.
Sondern wenn ich finde, dass jemand sich krass rassistisch äußert und dass das für mich nicht erträglich ist,
Da
werde ich sagen, ey, das ist, kannst du so sehen, aber dann bist du halt ein Arschloch.
Ja.
So, und bist du bereit, mit mir jetzt zu rebellieren?
Ich glaube, meine Form der Rebellion ist einfach eine andere als deine.
Das ist okay.
Gehe ich von aus.
Aber würdest du jetzt
also ich würde jetzt nicht mit der Mistgabel vorm Kanzleramt stehen.
Ich auch nicht.
Das ist aber...
das sagst du mir. Lieber Verfassungsschutz, ich stehe auch nicht mit der Mistgabel vorm Kanzleramt.
Heute.
Nee.
Morgen vielleicht.
Auch wenn der Mist dort verschwindet.
Das Ding ist, ich glaube, der März ist ja Gott sei Dank bald vorbei.
Ja, nach dem März folgt der Sommer.
Ja. Endlich. Ja. Nee, aber ich finde schon, dass das Buch was bewegt hat bei mir, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Gut, du stehst vorm Kanzleramt.
Bei mir, mich hat es in meiner Denkweise halt bestätigt. Nee,
bestärkt.
Das bestärkt, Fall, ja. Nee, dich würde ich halt so eher so mittig in der Gesellschaft einordnen.
Mhm.
So? Also auf der guten Mitte. Nicht die Fußball muss unpolitisch sein Mitte, sondern die ich nenne es die verantwortungsbewusste Mitte.
Mhm.
Die politisch-bürgerliche Mitte. Und da hat mich das jetzt ehrlich interessiert.
Ja. Also ich kann es allen Leuten empfehlen, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt
linksextrem seid.
Ganz genau. Danke, dass du meinen Satz beendest. Dafür, dass wir nie miteinander reden.
Kennen wir uns doch ganz gut. Ja. Okay, gut, vielen Dank.
Ich glaube, das war's, oder? Wir haben alles abgegriffen eigentlich.
Ich fand es sehr interessant. Noch eine kleine Hörempfehlung, hört die Känguru-Rebellion.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ihr schon mal dabei seid,
dann könnt ihr auch gleich die Känguru-Chroniken komplett durch.
Macht die Chroniken, macht das Manifest, macht die Offenbarung. Die sind alle nicht so lang, so 4-5 Stunden jeweils.
Quality Land. Und ich finde Views, den Thriller von Marc-Uwe Kling, auch sehr gut. Den hast du immer noch nicht gehört.
Nee.
Den fand ich gut.
Werde ich machen? Ich habe jetzt gerade nichts mehr.
Da geht es vor allem um dieses Thema Femizide, würde ich sagen. Und Stalking und so Sachen. Und das war jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel Spoiler. Aber es ist ein sehr interessantes Thema.
Ja, gerne.
Schau es dir an. Und es geht um halt digitale Medien, was auch einfach super spannend ist.
Ja, und eigentlich, wenn du es jetzt so überleitest, eigentlich hätten wir auch heute darüber reden können. Aber haben wir nicht gemacht. Ja. Aber es ist eine Sauerei.
Es ist ganz schlimm.
Es ist ganz schön. Vielleicht noch dazu, dann greifen wir das,
wenn wir. Greifen das jetzt noch mit ab.
Dann wird man dem Thema nicht gerecht.
Okay.
Aber wir haben vor 2 Wochen ja über Serien geredet und ich habe unter anderem gesagt, dass ich gerne Jerks geguckt habe.
Achso, ich möchte das mit Couple Challenge auch zurücknehmen.
Danke. Ja, okay. Und ich finde es krass, wie schlecht das gealtert ist.
Das ist sehr, sehr schlecht gealtert. Aber damit hätte auch niemand gerechnet.
Die Folge kommt ja Mittwoch raus, vor exakt einer Woche, glaube ich.
Ja.
Mittwoch, ja, müsste. Kam ja im Spiegel der Bericht über Colleen Fernandes raus, die seit Jahren im Internet von KI und Deepfake-Pornografie betroffen ist. Also da werden dann einfach über KI Videos von ihr erstellt mit explizitem Inhalt. Und jetzt kam raus, dass ihr Ex-Mann Christian Ulm mutmaßlich dahinter steckt.
Und das gemacht hat, während sie zusammen waren.
Genau, das stand jedenfalls in diesem Spiegelartikel.
Also verheiratet.
Und ich finde das hat mich so, also ich war fassungslos, als ich es gelesen habe.
Ich finde es auch total spannend, kurz dazu, es geht ja in Spanien vors Gericht, weil das ihr auch empfohlen wurde, weil die spanischen Gerichte einfach wesentlich weiter sind, was solche Straftaten angeht. Weil in Deutschland ist das nicht mal eine Straftat.
Ja.
Es gibt keinen Straftatbestand,
den er erfüllt. Ja, es gibt, also das ist ein, und ich finde, dieser Fall zeigt so viele Probleme auf. Einmal, dass das Internet quasi ein rechtsfreier Raum ist.
Ja.
Dann haben wir die patriarchale Gewalt. Und ich weiß, dass ich als Mann aus diesem System profitiere. Ich weiß, dass ich täglich davon profitiere.
Ja.
Das geht schon davon und damit los, dass ich ohne Probleme oder ohne große Angst hier nachts zum U-Bahnhof laufen kann und du nicht.
Ja.
So. Und dass Frauen nicht geschützt werden. Und jetzt im Nachhinein noch in der Debatte, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, es gilt die Unschuldsvermutung.
Ja.
Es gilt das und das. Und vorneweg dabei, das Schlimme ist, man sieht so eine Nachricht, man liest so einen Artikel. Und im Artikel steht auch drin, dass der Täter zu seinem Anwalt gegangen ist und dort die Tat gestanden hat. So stand es in dem Artikel.
Ja.
Und dann gibt es jemanden.
Na, er hat ihr gegenüber ja auch die Tat
gestanden. Ja, und auch gegenüber seinen Anwälten.
Ja.
So, das ist ja dann der nächste Schritt. Und du kannst dann die Uhr danach stellen, wann Oliver Pocher auftaucht und Scheiße labert.
War doch gestern, oder?
Oder vorgestern. Keine
er
Ahnung.
Ist der. Ist wirklich. Ja.
Sowas kommt raus und die gesamte und ein Großteil der Medienlandschaft versagt einfach kollektiv. Klar, es gibt Leute, die stehen Gott sei Dank immer auf der richtigen Seite. Und was man auch sagen muss, der Täter in dem Fall, Christian Ulm, war auch einer davon. Und ich glaube, das ist, was
nee, noch... Nee, er hat sich das Image aufgebaut, genau, wäre er einer davon.
Genau, okay, genau, als wäre er einer davon. Und das ist ja das, worauf ich auch...
Aber er gehört da nicht hin.
Aber er gehört da nicht hin. Und das ist so... Also nicht furchtbar, dass er da nicht hingehört, sondern das zeigt halt einfach, wie groß dieses Problem ist, dass selbst die Guten...
Die vermeintlich Guten...
Oder die,
also ja, Philipp hat es gerade in Anführungszeichen gesetzt, ihr habt es nicht gesehen.
Also, ja, also die vermeintlich Guten, dass selbst auch die Täter sind.
Ja.
Und das macht mich so wütend. Es macht mich einfach wütend.
Von Männern kommt häufig einfach immer nur, ja, nicht alle Männer. Ja, Maus, aber ihr müsst euch aufgrund eures Geschlechts damit auseinandersetzen, weil ihr einfach Teil des Problems seid, weil ihr auch davon profitiert. Das ist es ja. Also so als Mann, du profitierst ja in dieser Welt massivst.
Ja, und in diesem Spiegelartikel waren auch die Aufrufzahlen von diesem Video 250.000. So.
Ja.
Schämt euch, ihr Ferkel, wirklich. Also ich will auch
es
nicht.
Es gibt doch auch einige Prominente, die zugegeben haben, dass sie das gesehen haben oder angeschrieben wurden von solchen Accounts.
Ja, ja, genau. Und so ist es ja überhaupt rausgekommen dann. Aber setzt euch damit bitte ein bisschen auseinander.
Also guckt euch das an, lest den Spiegelartikel, whatever.
Genau, das habe ich tatsächlich gesehen. Das war ein Aufruf von einer Influencerin, die sich mit Feminismus auseinandersetzt,
ja,
die gesagt hat, kauft diesen Spiegel. Weil für sowas gibt es solche Medien. Und muss man sagen, ja, genau, für sowas gibt es solche Medien. Ja. Und dieses Thema muss in der Öffentlichkeit. Und deswegen dieses Views von Marco Wickling, ich werde es mir anhören.
Ja.
Dann können wir auch gerne nochmal irgendwann in einer anderen Folge, ich merke, dass wir unsere Mittwochs alle zwei Wochen Folgen ein wenig anders strukturieren mittlerweile.
Ja.
Ein bisschen offener, ein bisschen weg vom Skript, das ist ein großer Unterschied zu uns.
Zu meinen Folgen.
Ja, aber weil ich kann ja nicht alleine mit mir ein Gespräch führen.
Ja.
Können wir auch mal ausprobieren, aber wird, glaube ich, ziemlich schwierig, uns zu folgen, also mir und mir. Aber nochmal zurück zur
Ernsthaftigkeit. Du kannst ja auch einen Känguru erfinden.
Ich kann auch einen Känguru erfinden, das stimmt. Finde ich übrigens einen guten Kniff,
ja,
so eine fiktive Figur darüber sprechen zu lassen und sich selber so ein bisschen als Tollpatsch darzustellen.
Man merkt, dass wir eine Aufmerksamkeitsstörung haben und ständig wechseln zwischen den Themen. Ja, aber das war nochmal eine gute Ausschweifung.
Ja.
An der Stelle.
Ich fand auch eine wichtige.
Lest diesen scheiß Spiegelartikel, danke.
Kauft euch den Spiegel,
ja,
für den Artikel. Und da sind noch mehr drin, es gibt auch noch ein Interview mit ihr und so weiter.
Ja.
Also, und glaubt immer erstmal den Opfern. Wenn die Täter tatsächlich unschuldig sein sollten, dann kommt das raus. Dann ist es okay. Stichwort GU-Farim. Naja, der war ja auch mal ein Opfer. Und dann war der Täter aber unschuldig. Und dann kam das raus.
Ja. Ich glaube, das geht auch vor dem Thema, machen wir jetzt hier nicht mehr
auf. Nein, nein, das machen wir nicht auf. Aber auch in dem Fall ist es natürlich erstmal richtig, dem Opfer zu glauben und zu sagen, aber wir gucken erstmal. Und dann kommt sowas aber ganz schnell ans Licht, ob das stimmt oder nicht.
Eben. Und von daher, und das Ding ist, ihr müsst auch immer darauf achten, ob Leute verurteilt werden, weil es nicht ausreichend Beweise gab oder weil sie wirklich unschuldig sind. Das ist ein großer Unterschied.
Oder weil man einfach nicht mehr drüber reden darf. Weil das ist nämlich die nächste Stufe, die dann kommt. Jetzt wurde der Spiegel von einschlägigen Anwaltteams verklagt, weil's und auf Unterlassung und bla 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 und so weiter. Und dann
lest diesen Spiegelartikel. Vielen Dank an der Stelle. Das
genau.
War eine schöne Folge, aber es war jetzt auch sehr lang.
Tatsächlich die längste. Gut, wir hören uns dann in einer Woche. Ich muss mal schauen, worüber ich dann rede.
Ansonsten wird bestimmt noch genug passieren.
Es wird, leider.
Vielleicht über deinen Hertha-Guest von heute.
Meine Fußballfolge, ja. Also es wird leider zu viel passieren bis zur nächsten Woche,
ja,
weil es immer zu viel passiert. Ich wünsche euch was. Tschüss, schönen Tag noch.
Tschüss.